Halle 0.
Regional.
Klimaneutral.
Der Podcast.
Eine weitestgehend autofreie Altstadt in Halle. Diese Idee könnte in den nächsten Wochen Schritt für Schritt Wirklichkeit werden. Denn am kommenden Sonntag, dem 6. Juni, dürfen wir abstimmen. Wir werden da nicht nur einen neuen Landtag in Sachsen-Anhalt wählen, sondern wir dürfen auch hier in Halle direkt mitentscheiden. Und zwar geht es darum, ob wir einen BürgerInnenentscheid unterstützen wollen, der den aktuellen Autoverkehr beibehalten will. Und der das Vorhaben, Halle lebenswerter zu machen, blockieren möchte. Ich bin Jakob Liese Held.
Mein Name ist Friederike Pleig. Wir beide sind von Halle Zero. Halle Zero möchte erreichen, dass unsere Stadt bis 2030 klimaneutral wird. Deshalb unterstützen wir das Vorhaben der Stadt und wollen eben nicht, dass es blockiert wird. Das bedeutet, wir erklären dir heute, warum es wichtig ist, am Sonntag gegen den BürgerInnenentscheid zu stimmen. Die Stadt soll sich ja zumindest aus unserer Sicht weiterentwickeln. Und das wird passieren, wenn du dein Kreuz bei Nein setzt. Denn in Zukunft wollen wir den bisher von Autos besetzten Platz für uns BürgerInnen nutzen. Das hört sich jetzt alles ein bisschen kompliziert an. Aber keine Sorge, diese Folge wird dir Klarheit bringen.
Okay, Friederike. Um was geht es denn jetzt überhaupt bei dieser Abstimmung am Sonntag?
Der Stadtrat Halle hat sich im Herbst 2019 ein ziemlich cooles Konzept überlegt. Ja, und zwar geht es darum, wie schon gesagt, die Altstadt von Halle weiter aufzuwerten und mehr Lebensqualität vor allem auf die Straßen zu bringen. Zum Beispiel mehr Cafés auf der Straße zu haben und die gesamte Altstadt für das Fahrrad befahrbar zu machen. Konkret geht es um den Bereich, der vom Stadtring umschlossen ist. Also der Teil von Halle, der bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts von einer Stadtmauer umgeben war. Und wie geht das?
Tja, am besten, indem man halt möglichst wenige Autos in die Altstadt reinholt. Denn die verbrauchen beim Fahren viel Platz auf den historisch engen Straßen. Und wenn sie dann auch noch abgestellt und geparkt werden, dann geht noch mehr Platz dafür drauf. Der gehört aber allen, nicht nur demjenigen, der zufällig gerade einen Parkplatz ergattert hat. Die Autos sollen aber nicht komplett abgeschafft werden. Sie werden eher verschoben. Und zwar in die bereits bestehenden Parkhäuser. Konkret sind das unter anderem die Tiefgarage im Händelhauskarree, Hansering oder das Parkhaus an der Spitze. Zusätzlich sollen weitere Parkmöglichkeiten außerhalb des Stadtrings eingerichtet werden. Insgesamt werden damit etwa 500 Stellplätze aus der Altstadt herausgeschoben.
Natürlich gibt es zu diesem Konzept viele offene Fragen. Auch weil die GegnerInnen dieses Konzepts nun ja nicht immer ganz sauber argumentieren und damit Unsicherheiten verbreiten. Das wollen wir in dieser Podcast-Folge ändern. Jakob hat sich dafür mit dem städtischen Beigeordneten René Rebensdorf getroffen. Mit ihm hat er ein bisschen Fact-Checking gemacht. Herr Rebensdorf ist verantwortlich für die Umwelt und die Weiterentwicklung unserer Stadt und er hat maßgeblich am Konzept der weitestgehend autofreien Altstadt mitgearbeitet. Er erklärt uns, wie das mit den Parkplätzen funktionieren wird. Was ist eigentlich mit Elektrorollern? Die müssen ja auch parken. Und wie du deine drei Kästen aus der Bierkanzlei auch in Zukunft mit dem Auto nach Hause transportieren kannst. Trotz weitestgehend autoarmer Altstadt.
Ich würde Sie als erstes bitten, nochmal ganz kurz einen Abriss zu geben, einen ganz kompakten Abriss, wie es eigentlich zu diesem Konzept der weitestgehend autofreien Altstadt gekommen ist.
Der Stadtrat hat die Stadtverwaltung beauftragt, über einen Stadtratsbeschluss sich nochmal mit dem Thema autofreie Altstadt, so war es ursprünglich gewesen, in der Antragstellung auseinanderzusetzen. Wie es dann so üblich ist, gibt es Änderungsanträge und es ist dahin dann der Obertitel entstanden, ein Konzept für eine weitestgehend autofreie Altstadt zu entwickeln. Und daraufhin hat die Stadtverwaltung dann ein freies Büro beauftragt, nochmal eine Grundsatzanalyse zu machen. Wo stehen wir gerade? Was waren alte Beschlüsse gewesen? Was wurde umgesetzt bisher? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Und dann haben wir hier auch auf Verwaltungsebene nochmal neue Ziele formuliert gehabt, wie wir mit der künftigen Altstadt umgehen wollen. Wie denken wir, und das ist eines meiner wichtigsten Themen, wie denke ich über den öffentlichen Raum, wie soll sich der öffentliche Raum in der Altstadt weiterentwickeln?
Was war das ungefähr für eine Zeitspannung? Ich sag mal von null bis das Konzept stand. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
Der Stadtratsbeschluss selber muss aus der letzten Hälfte 2019 stammen, genau, und dann begann halt die Pandemie, das war dann ein bisschen so holprig gewesen im Übergang und hatten dann im Frühjahr 2020 angefangen, Planungen, Ideen, Konzepte, also es ist keine abschließende Planung, sondern erstmal das Konzept zu entwickeln und hatten es dann in die Gremien in der zweiten Hälfte 2020 eingebracht.
Dann steigen wir mal in die Fragen ein, die ja nun, glaube ich, das Stadtgeschehen sehr bewegen aktuell vor dieser Abstimmung jetzt am kommenden Sonntag. Und zwar ist ja eins der Hauptargumente der Gegner, dass ja der verfügbare Parkraum in der Innenstadt, wir sprechen von der historischen Innenstadt, verglichen mit dem Parkplatzangebot, was jetzt besteht, danach deutlich eingeschränkt werden soll. In welchem Zeitraum wird dieser Wegfall stattfinden? Also ich sage mal Anführungsstrichen Wegfall. Wir wissen ja, das ist kein Wegfall, sondern es ist eine Kompensation. Genau, und dann auch wie wird es kompensiert?
Ich muss nochmal gleich eine Begriffskorrektur machen. Innenstadt, Altstadt. Wir reden nur über die Altstadt. Die Altstadt ist das, was innerhalb der Ringstraße um die Altstadt herum ist. Der Rest, was für uns immer aus der Gründerzeit noch stammt, also aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert, mal grob von Giebichenstein bis Huttenstraße, vom Hauptbahnhof bis zum Saaletal, das ist die Innenstadt, also die gründerzeitliche Innenstadt. Und die ist ausdrücklich nicht von diesem Konzept betroffen. Nur das, was innerhalb der historischen Altstadt ist. Was die Parkplätze anbelangt, muss man auch verstehen, wir haben gültiges Baurecht einzuhalten. Wir haben für jedes Grundstück gibt es irgendeine Form von Baugenehmigung. Und im Regelfall ist es ja nach der Wende dann so gewesen, Stellplatznachweis auf dem eigenen Grundstück, sagt die Bauordnung. Punkt und gibt es keine Diskussion. Alles, was, und ausdrücklich betont, neue Baugenehmigungen betrifft. Würden wir als Stadt dort eingreifen wollen, wären wir entschädigungspflichtig. Da wird vermutlich ein dreistelliger Millionenbetrag zustande kommen. Damit war von vornherein klar, an Parkierungsanlagen auf privaten Grundstücken, die sind nicht betroffen. Es geht ausdrücklich um den öffentlichen Raum. Und damit ist klar, Tiefgaragen wie bei mir vom Dienstgebäude im Hansaring bleiben erhalten, Ritterkaufhaus bleibt erhalten, auch die Händelgalerie, weil auch die trotz der beengten Zufahrt haben eine bestehende Baugenehmigung. Und alle anderen Parkierungsanlagen, die sich auf privaten Grundstücken befinden, bleiben ebenfalls erhalten. Das heißt, wenn ich von außerhalb mit dem Auto komme und zum Einkaufen in die Altstadt möchte, kann ich weiterhin im Ritterkaufhaus parken oder auch im Hansaring parken.
Es gibt da eine sehr übersichtliche, sehr große PDF-Datei. Ich habe sie auch ausgedruckt vorliegen. Da steht praktisch genau drinnen nochmal alles in einer Übersicht zusammengepackt. Und da kann man fast schon mit der Hand abzählen, welche Parkplätze eigentlich betroffen sind, die im öffentlichen Raum sind, wie Sie es gerade gesagt haben.
Ja.
Es ist nicht sehr viel. Ich war überrascht.
Es müssten um die 500 sein. Gut. Und wir haben einfach das Problem. Nicht das Problem. Wir haben eine nahezu vollständig erhaltene Altstadt, die im Kern bis aufs Mittelalter zurückgeht. Der Reiz der schmalen Gassen, der Reiz der schönen Blickbeziehungen und damit ist aber auch klar, der Platz reicht vorne und hinten nicht aus. Es ist schön, dass die letzten unsanierten Häuser verschwinden, dass die letzten Baulücken geschlossen werden, dass die Raumfluchten wiederhergestellt werden, dass der Städtebau einfach wieder stimmt. Und da muss ich mir dann als Planer auch die Frage stellen, was mache ich damit? Sicherlich hat man durch die Straßenbahn, durch kurze Wege, stellt sich die Frage nach dem zweiten Auto im Regelfall schon gar nicht, wenn überhaupt bloß noch das eine Auto. Aber wohin mit dem einen Auto? Und der Platz in den Straßen reicht dafür schlicht und ergreifend nicht aus. Das heißt auch, wir nehmen die Stellplätze, sollte es bei den Beschlüssen bleiben und dass wir das Konzept weiterverfolgen, ist das Ziel, den Stellplatznachweis auf dem eigenen Grundstück, sprich auf Privatgrundstücken zu führen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit würden zwei Parkhäuser ausreichen. Es gibt immer noch eine Planung für eine Anwohnerparkgarage im Bereich Brunos Warte und die Stadt verfolgt weiterhin noch das Parkhaus an der Oper. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für den Bedarf, der dann noch da ist, reicht diese Kompensation voll und ganz aus.
Wobei es da eine Sonderlösung geben soll, gerade fürs Händelhaus, für das Tiefgarage im Händelhaus, müsste man ja durch die eben Innenstadt durchfahren, ne?
Ja, da ist es aber so, es andersrum gedacht. Es war so gedacht gewesen, kriege ich eine nahezu durchgängige Fußgängerzone vom Hauptbahnhof, Leipziger Straße, Marktplatz, durch die kleine Ulrichstraße bis zur Moritzburg hin. Wir werden dort im Bereich des Händelkarrees einen kleinen Bereich haben, wo es bei einer Mischverkehrsfläche bleiben wird, weil es schlicht und ergreifend nicht anders geht. Aber das heißt, das ist eine Sackgasse auf kurzem Weg rein und auf kurzem Weg wieder raus.
Dann kommen wir mal zum Komplex Paketverkehr.
Ja.
Ein sehr interessanter und sehr mutiger Ansatz, finde ich, weil es geht ja darum, Einmalwege zu erschließen. Also die Anbieter sollen reinfahren, alles abladen und wieder rausfahren. So habe ich es zumindest verstanden. Hat aber zur Folge, dass wenn ich zum Beispiel in der kleinen Ulrichstraße wohne, kriege ich dann nie wieder ein Paket an die Haustür gebracht, weil ich soll ja dann zu dieser Station hingehen, wo eben das DHL-Auto hingefahren ist, alles abgegeben hat, muss ich ja dann selber hingehen. Oder wie ist das gedacht?
zwei Lösungen. Das eine ist, es gibt bis heute keine richtige Paketstation in der Altstadt. Die meisten kennen sicherlich die, die oben in der Steintorpassage eingebaut wurde. Aber die großen gelben Kästen im öffentlichen Raum geht allein aus Denkmalschutzgründen nicht. Wir wollen die Blickachsen erhalten auf die historischen Gebäude. Und die Stadt hat diese hohe Masse an historischen Gebäuden und das ginge nicht. Dafür suchen wir aber Lösungen. Das kann irgendwo in der Seitengasse in der Passage, im Hinterhof sein. Leerstehender Läden vielleicht in der zweiten, dritten Reihe würden sich dafür anbieten, dass man dort sehr geschickt integriert Paketstationen für die kleinen Pakete. Jeder von uns bestellt mit Sicherheit im Internet was und ich lasse es mir dann dorthin liefern und hole es mir dann ab. Unabhängig davon, mit den größeren Sachen, mit den größeren Lieferungen wird das alles nicht funktionieren. Und ich trenne jetzt mal nicht in reine Paketdienste, sondern ich bestelle mir die berühmte Waschmaschine. So, auch die hole ich nicht an der Paketstation ab. Das ist auch klar. Wenn wir aber auf der anderen Seite das Parken im öffentlichen Raum de facto auf null führen, haben wir Platz für andere Nutzungen. Andere Nutzungen sind neben dem Behindertenstellplatz, auch dem personenbezogenen Behindertenstellplatz, hätten wir Flächen, wo Handwerker parken können, wo der Lieferdienst parken kann, der mir dann zum Beispiel die Waschmaschine bringt auf kurzem Wege. Oder ich fahre selber mit dem Auto ran, mit dem eigenen Pkw, habe meine Viertelstunde, die ich brauche, um einmal das, was alles hinten drin ist, auszuladen und hochzutragen.
Ist ja fantastisch. Das klärt nämlich meine nächste Frage schon. Ich wollte nämlich wissen, wie ich meine 3 Kästen Bier von der Bierkanzlei nach Hause bekomme.
Ganz einfach. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müsste es, glaube ich, der Punkt 8 gewesen sein. Das Konzept ist sinngemäß, wir führen Gespräche mit der Wirtschaft, um Einzelfalllösungen zu finden. Und wenn man mal das Beispiel Bierkanzlei nimmt, der sogenannte Jedermannsparkplatz direkt vor der Haustür würde wegfallen. Aber wir hätten da genau die Möglichkeit, den Platz einzurichten, den in dem Fall der Gewerbetreibende braucht, weil er sagt, er braucht eine Hol- und Bringezone, eine Lieferzone, wo dann tatsächlich der Kunde, es ist mir voll und ganz klar, der nimmt die 3 Kästen nicht unterm Arm auf dem Fahrradgepäckträger oder in der Straßenbahn mit. Der fährt mit seinem hoffentlich dann kleinen Elektroauto dorthin, macht den Kofferraum auf, lädt das ein und fährt nach einer Viertelstunde, 20 Minuten wieder weg. In dem ganz konkreten Fall wird es sogar eine Verbesserung gegenüber dem Status quo sein, weil ein Jedermann-Parkplatz, wie der Name schon sagt, könnte von Jedermann jederzeit belegt werden und ist dann unter Umständen 5 Stunden belegt und da hat der Gewerbetreibende auch nichts davon, wenn er genau in dem Moment die Fläche dann braucht.
Aber by the way, ich habe es selber ausprobiert, man kriegt bis zu 18 Flaschen und eine Fahrradtasche. Es geht also.
Mobilität wird vielfältig sein. Wird differenziert sein, wird individuell sein und es wird nicht die eine große Lösung, wird nicht durch die andere große Lösung ersetzt werden. Es wird eine Vielzahl von kleineren Lösungen sein und die fügen sich am Ende dann zu einem großen Puzzle wieder zusammen.
Was ist eigentlich mit Elektroroller? Sind das auch Autos im Sinne des Abstellens auf dem Parkplatz?
Nee, fällt unter Fußverkehr.
Also die brauchen keinen Parkplatz?
Ja, ich bin damit auch nicht ganz glücklich, muss ich ganz offen sagen, dass man den Tretroller überall, ich will nicht sagen, wo er gerade hinfällt, abstellen kann. Aber die Gesetzeslage ist im Moment so, wie sie ist. Wir sind da auch noch dran, Überlegungen anzustellen, wie man das etwas ordnen kann.
Naja, sonst gibt es Wildwuchs, ne?
Ja.
Wahrscheinlich. Ähnlich wie mit den Mietfahrrädern oder so. Da kommen wir gleich noch zu. Ich hätte gerne noch ein ganz konkretes Beispiel, nämlich wenn ich ein Anwohner in der großen Schlossgasse bin. Jetzt hat man das mit den privaten Parkmöglichkeiten. Wäre das so ein Fall oder muss ich, wenn ich da jetzt wohne, oder muss ich dann tatsächlich in ein entferntes Auto Parkhaus gehen, um mein Auto dann aufzusuchen?
Da muss man nochmal differenzieren. Wir haben ja einen sehr hohen Bestand an, ich sage mal salopp, Altstadtplatten. Also das, was zu DDR-Zeiten entstanden ist, da gehört der Bereich am Schlossberg, Domplatz mit dazu, da gehört Brunos Warte mit dazu. Da ist es teilweise so, man kann dort nicht klar erkennen, wo der öffentliche Raum endet und wo private Grundstücke beginnen. In vielen Fällen, gerade dort, wie gesagt, wo die Altstadtplatten sind, sind die Parkierungsanlagen, die man vor den Häusern hat, nicht im öffentlichen Raum. Das sind private Flächen. Die Altstadtplatten gehören zu nahezu 100% der HWG, also damit unserer Tochter. Und die Flächen sind denen allen damals übertragen worden. Also daher bleiben auch diese Parkierungsanlagen dort erhalten. Mit der schlichten Begründung, sie liegen auf privaten Grundstücken und damit außen vor. Also das heißt im Umkehrschluss, sie bleiben erhalten und können von den Bewohnerinnen und Bewohnern jederzeit so wie gewohnt genutzt werden.
Was ist, wenn ich jetzt zu Besuch komme aus einer anderen Stadt? Habe ich dann gar keine Chance mehr, mit dem Auto in die Altstadt zu kommen? In die historische Altstadt zu kommen?
Sie dürfen jederzeit durchfahren. Es wird keine, bis auf wenige Ausnahmen, da wollen wir aber Schleichverkehre verhindern, wird es keine Poller oder Schranken geben. Es gilt das allgemeine Gebrauchsrecht, das heißt, durchfahren kann ich jederzeit. Man darf in ausgewählten Zonen halten. zum Beispiel um, das berühmte Beispiel, ich bringe meine Mutter zum Arzt oder sowas dann oder meine Oma zum Arzt. Das geht weiterhin oder ich fahre zu meinem Bekannten und lade kurz das Auto aus und fahre dann aber auch wieder weg in eines der Parkhäuser, die bis auf wenige Ausnahmen um die Ringstraße herum angesiedelt sind.
Ist also durchaus möglich, die Stadt ist nicht abgeschnitten.
Nein.
Wie es von den Gegnern dargestellt wird. Okay, wie kann man sich denn einbringen als Anwohner oder Gewerbetreibender, um die konkrete Ausgestaltung aktiv mitgestalten zu können von diesem Platz, der ja dann frei wird?
Da muss ich nochmal kurz dazu sagen und einhaken, der Beschluss, das Konzept, was jetzt im Raum und zur Diskussion steht, heißt nicht, dass die Stadtverwaltung jedes Wort da drin 1:1 umzusetzen hat. Es ist als Anregung zu verstehen. Wir wollten eine Intention vom Stadtrat haben. Wir haben noch nicht gesagt, das sieht dann exakt genauso aus, die Einbahnstraße geht so rum oder der Parkplatz wird jetzt an dieser Stelle ersetzt oder da kommt die Hol- und Bringezone hin oder die Lieferzone hin. Es ist als Anregung zu verstehen, das habe ich auch immer wieder mehrfach betont. Und dieser Rahmen, der jetzt gefasst wurde, zerfällt dann nochmal in Dutzende einzelne kleine Projekte und genau an der Stelle, wenn es dann um Straßen genau dann geht, da fangen wir dann an, einmal die Eigentümer, die Gewerbetreibenden oder sonstige oder auch die Bewohner dann direkt anzuschreiben und zu sagen, wir möchten jetzt über Straße X, über Straße Y reden. Was sind die Besonderheiten? Was müssen wir beachten? Und da beginnt dann der eigentliche Einbringungsprozess und die eigentliche Bürgerbeteiligung. Das war nur als Auftakt zu verstehen gewesen, in welche Richtung soll das gehen.
Warum gibt es dann einen Entscheid dagegen, der ja genau das fordert eigentlich, dass es alles zu schnell ist, man müsste dann nochmal langsamer drüber nachdenken und dann gemeinsam ins Gespräch kommen. Das ist ja das, was die Gegner im Prinzip fordern. Warum?
Das ist Politik. Ich würde es bei der Antwort belassen. Es ist Politik an der Stelle.
Ja, also wir sehen zumindest, es gibt eine ganz klare Überschneidung in der Zielvorstellung, was da passieren soll nach diesem Entscheid.
Ja, weil ich habe natürlich auch mit den Initiatoren dieses Bürgerbegehrens gesprochen. Vermutlich haben wir ähnliche Ziele, aber vielleicht ist man auf unterschiedlichen Startpunkten losmarschiert und vielleicht sind die einen mehr in die Richtung gelaufen und die anderen mehr in die Richtung dann. Ich würde jetzt mal salopp formulieren, egal wie es am Sonntag ausgeht, der Gesprächsprozess muss auf jeden Fall weitergehen.
Dann komme ich zu meiner vorletzten Frage. Was ist denn noch so geplant an alternativen Mobilitätsangeboten? Sowas wie Lastenfahrräder oder eben Fahrradverleih oder erweiterte Angebote im ÖPNV? Gibt es da noch Ideen?
Ja, aber das wird sich nicht allein auf die Altstadt beschränken. Wir sitzen gleichzeitig noch auf Arbeitsebene am ganzheitlichen Mobilitätskonzept und damit für die gesamte Stadt und teilweise müssen wir auch über die Stadtgrenzen hinaus in die Region unsere Fühlerchen ausstrecken. Da sind wir jetzt, also wie gesagt, auf Arbeitsebene innerhalb der Verwaltung mit den Stadträten zusammen. Kommen wir jetzt langsam auf die Zielgerade. Jetzt am Freitag werden wir nochmal über Fußverkehr und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sprechen. Dann wird es eine Zusammenfassung geben. Die Monate davor, da waren auch Vertreter vom ADAC, vom ADFC, die HAWAG und so weiter mit dabei. Da hatten wir die anderen Themenblöcke gehabt, ÖPNV, Straße, Wirtschaftsverkehr und Radverkehr. Aus den Rückmeldungen, die wir auf, wie gesagt, nochmal Arbeitsebene, ist noch nicht Öffentlichkeitsbeteiligung bekommen haben, fangen wir jetzt an, ein Grobkonzept zu entwickeln und das geht dann in eine frühzeitige öffentliche Beteiligung. Mit vor der Sommerpause nicht mehr logischerweise, weil wir wollen, dass eine breite Öffentlichkeit erreicht wird, also nach der Sommerpause dann.
Mhm. Okay.
Und da werden all diese Themen nochmal, weil ein Fahrradverleihsystem kann ich nicht nur auf die Altstadt beschränken oder in der Altstadt selber beim ÖPNV brauche ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirklich eine Taktverdichtung. Das ist eher etwas, wo habe ich Straßenbahnäste, weiß ich nicht, Kollwitz, Büschdorf, Rot-Zukunft, wo nur eine Linie hinfährt und demzufolge nur alle 15 Minuten eine Straßenbahn fährt. In der Altstadt vom Marktplatz bis zum Bahnhof stellt sich die Frage nicht. Da gehe ich zum Marktplatz und irgendeine Straßenbahn kommt immer, die zum Hauptbahnhof fährt. Also deswegen, das kann alles nur gesamtstädtisch betrachtet werden.
Dann nochmal Ihr Plädoyer, vielleicht kurz zusammengefasst. Wie soll ich denn jetzt stimmen am Sonntag, wenn ich dieses Konzept der weitestgehend autofreien Altstadt abstimmen möchte?
Also mal rein den technokratischen Vorgang zu erläutern, wenn man dafür ist, muss man dagegen sein und umgedreht, hat schlicht und ergreifend was mit der Fragestellung zu tun. Ich muss nochmal dazu sagen, der Bürgerentscheid ist nicht von der Verwaltung initiiert worden, sondern aus dem politischen Umfeld heraus und es kommt auf die Fragestellung an und die Fragestellung ist, soll der Beschluss aufgehoben werden? Es geht nicht um das Konzept an sich, sondern es geht um eine Beschlusslage aus dem Stadtrat, um einen Stadtratsbeschluss und daher kommt dann diese doppelte Verneinung, dass man mit Nein stimmen muss, wenn man möchte, dass dieser Beschluss weiterhin Bestand hat an der Stelle.
Weil er im Prinzip nicht gestoppt werden soll, sondern er soll einfach weiterlaufen.
Genau, wenn man das so möchte, muss man mit Nein stimmen. Möchte man aber, dass der Beschluss in der Form, wie er jetzt vorliegt, nicht weiterverfolgt wird, dann muss man mit Ja stimmen.
Um ihn zu stoppen.
Um ihn zu stoppen, genau.
Ich finde es sehr verwirrend, aber danke nochmal.
Ja, aber es kommt auf die Fragestellung drauf an.
Mein Zero.
Das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
Halle hat die älteste elektrische Straßenbahn in Europa. Ich habe eine Umweltcard und wenn wir jetzt nach Halle-Neustadt umziehen werden, weil im Moment stellt sich mir die Frage nicht, weil ich einen kurzen Fußweg ins Büro habe, aber wenn mein gesamter Geschäftsbereich in einem Monat geht's los und in zwei Monaten werde ich auch dann umgezogen sein, in der Scheibe A in Halle-Neustadt sitzen wird, werde auch ich mit der Straßenbahn im Regelfall fahren. Weil es ist einfach für mich dann der schnellste und der kürzeste Weg von meiner Wohnung ins neue Büro dann.
Und wo fahren Sie gerne mit dem Fahrrad lang?
Fahrrad eher weniger. Ich laufe sehr viel. Also ich schaffe es auch schon mal von der Silberhöhe bis zum Marktplatz zu laufen. Oder von Trotha dann. Also eine Strecke mit der Straßenbahn fahren, also so eine Lieblingsstrecke ist auch, mit der Straßenbahn nach Trotha bis zur Fahrstraße fahren und dann wieder nach Hause laufen. Das geht auch.
Herr Remsdorf, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
Sehr gerne.
Sehen zu, dass es so schnell wie möglich online geht.
Ja, okay.
Dankeschön. Danke.
Das war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt@hallezero.de oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.